Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Willkommen an einem Tag, der als Tag der Unentschieden in die Geschichte der Fußball-Bundesliga eingehen kann. Es gab bei allen 5 Spielen weder Sieg noch Niederlage heute. Im Abendspiel, dann auch mit der wenig attraktiven Variante für das Publikum, ein 0:0 zwischen Union Berlin und Schalke 04. Lars Becker.
Union über 90 Minuten mit der Mehrzahl und den deutlich besseren Chancen. Taiwo Awoniyi vergab die beiden besten Gelegenheiten, scheiterte früh am Fuß von Schalke-Keeper Fährmann und einmal an sich selbst. Darum bleibt Trainer Urs Fischer und seinem Team nur der eine Punkt.
Möglichkeiten waren da, um das Spiel für uns zu entscheiden. Und wenn du sie nicht magst, dann musst du am Ende noch froh sein, nimm so einen Punkt mit.
Das gilt auch für Schalke 04. Aber die Situation beim Tabellenletzten bleibt dramatisch. Der Rückstand zum Nicht-Abstiegsplatz weiter groß. Schalke mit guten Ansätzen, spielerisch gefällig, aber offensiv überhaupt nicht zwingend. Ein Schuss von Serdar und die Chance des eingewechselten Bujelab kurz vor Schluss. Das war's. Immerhin, ein Fünkchen Hoffnung bleibt für S04 und Trainer Christian Groß.
Natürlich glauben wir dran noch. Natürlich. Ich denke, das ist richtig. Wir müssen noch druckvoller, vor allem in den letzten 25, 30 Meter spielen. Da fehlt ein bisschen die Entschlossenheit.
Das mit der Entschlossenheit würden die Dortmunder womöglich gerade auch so unterschreiben. Man sehnt sich ja so einen Erfolg herbei. Immerhin 4 Tore gab es beim Unentschieden zwischen dem BVB und Hoffenheim, aber die Hoffenheimer waren auch nicht glücklich darüber. Armin Lehmann.
Der Frust saß tief bei 1899 Hoffenheim. Ein Sieg war möglich für die Kraichgauer, die nach einem frühen Rückstand das Spiel verdientermaßen drehten, ehe Haaland kurz vor Schluss noch den glücklichen 2:2 Ausgleich für den BVB erzielte. Dortmund enttäuschte wieder einmal, hinten viel zu anfällig und vorne nur selten gefährlich. So wird der BVB den so begehrten Champions-League-Platz nicht erreichen. Am Ende ein 2:2 Unentschieden, das beiden nicht wirklich weiterhilft.
Und die Bilanz der Teamleistung von Marco Reus spricht Bände über die Gemütslage in Dortmund.
Zu wenig. Punkt auswärtig. Wir haben 90 Minuten Zeit gehabt, das Spiel so einen Gunsten zu entscheiden. Das haben wir nicht geschafft. Wenn wir in Führung gehen, gehen wir damit zu fahrlässig um. Dann war es 2:2 einfach ein wildes Spiel und machen dann zum Glück noch 2:2, aber es war kein gutes Spiel.
Mainz 05 ist akut abstiegsbedroht, will sich aber nicht aufgeben. Davon zeugt der Spielverlauf gegen Leverkusen heute. Daniela Müllenborn.
Eine Minute vor Schluss lag Mainz beim Möchtegern-Champions-League-Anwärter aus Leverkusen mit 0:2 hinten. Am Ende holte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson noch ein 2:2 Unentschieden.
Ich bin sehr stolz auf die Jungs, wie die da immer daran geglaubt haben. Und die zweite Halbzeit war einfach sehr, sehr gut.
7 Punkte aus den vergangenen 4 Spielen. Die Mainzer verkürzten den Rückstand auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf 3 Punkte und tankten weiter Selbstvertrauen im Abstiegskampf. Immerhin konnten sie nach Erfolgen gegen Dortmund und Leipzig mit Leverkusen den nächsten großen ärgern. Bei dessen Trainer Peter Bosch ging die Laune Richtung Gefrierpunkt.
Ich bin richtig sauer darauf, weil auch die erste Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Das ist das schlechte Spiel, was ich gesehen habe von uns.
Zum wiederholten Mal ließ seine Mannschaft Punkte im Rennen um einen Champions-League-Platz liegen. Die erhoffte Trendwende nach dem schlechten Start ins neue Jahr blieb aus.
Auch Hertha BSC hofft endlich auf Aufwind. Das Team steht ja auf Platz 15 der Tabelle, viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Immerhin einen Punkt holten die Berliner beim VfB Stuttgart. Detlef Lindner.
In der dritten Partie unter Hertha-Coach Pal Dardai gibt's jetzt den ersten Punkt. Der VfB Stuttgart beeindruckte nur vor der Pause, hatte da ganz starke 15 Minuten mit zahlreichen Chancen von Sascha Kalajdzic. Eine davon verwandelte der Österreicher per Kopf zur Stuttgarter 1:0-Führung, die nach Videobeweis auch Anerkennung fand. Die Hertha bemüht mit viel Einsatz und nach einer knappen Stunde dann auch mit dem eingewechselten Semi Khedira. Und ausgerechnet er gab dann die Vorlage zum 1:1-Ausgleich durch den erst 17-jährigen Luca Netz aus kurzer Distanz, der kam 3 Minuten zuvor aufs Feld.
Eine Nullrunde gab es im Tabellenmittelfeld zwischen Bremen und Freiburg. Felix Gerhardt.
Beide Mannschaften waren fleißig, waren laufstark, aber es ergaben sich keinerlei Torchancen auf beiden Seiten. Die größte in der ersten Hälfte hatte Miloš Veljković für Werder Bremen. Aus kurzer Distanz kam er zum Kopfball, war aber selbst ein bisschen überrascht und konnte den Ball nicht am Mainzer Keeper Müller vorbeibringen. Somit ging es ohne Tore in die Pause. Und auch nach der Pause das gleiche Spiel. Beide Mannschaften taktisch äußerst diszipliniert, aber eben offensiv nicht wirklich wirkungsvoll. Die größte Chance der zweiten Hälfte hatten Höfler und Petersen in Doppelfunktion. Höfler mit dem Schuss, Pavlenka konnte nur abwehren. Und Petersen, wie in der ersten Halbzeit Veljković, zu überrascht, um den Ball ins Tor zu bringen, schoss ihn in Richtung Eckfahne. Ein langweiliges Fußballspiel endet mit 0:0.
Die Aufregung um Auslandsreisen und Quarantäneprivilegien im Profisport, die war heute Thema in Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk. Auch weil diese Woche bestätigt wurde, dass Leipzig und Gladbach ihre englischen Gegner in der Champions League in Budapest empfangen, weil die englischen Teams wegen der Mutation gerade nicht nach Deutschland einreisen sollen. Ich habe die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses Dagmar Freitag gefragt. Sollten die beiden deutschen Teams danach in Quarantäne gehen müssen?
Ja, natürlich. Ich denke, was für den Normalbürger gilt, muss auch für rückreisende Profimannschaften gelten. Insbesondere, wenn eine Mannschaft zurückkommt, die selbst einen aktiven Corona-Fall gerade im Team gehabt hat. Ich finde es schwierig, wenn dann andere Regelungen gelten sollen als für Privatpersonen.
Das ganze Interview gibt es auf deutschlandfunk.de. Es war ein guter Tag für die deutschen Alpinski-Profis. Bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo sorgte Kira Weidler in der Abfahrt für die zweite überraschende Medaille für den deutschen Skiverband. Martin Raspe.
Perfekter Tag, perfektes Rennen, perfektes Ergebnis. Kira Weidler, die 24-Jährige aus Starnberg, fährt in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo auf Rang 2 und holt damit WM-Silber.
Also da ist schon ein ganz schöner Stein vom Herzen gefallen gerade. Dieses Jahr noch kein Podest gehabt und alles. Ich wusste immer, dass es möglich ist, aber ja, dass es dann so ausgeht bei der WM, das ist natürlich schon ein Traum.
Kira Weidle fuhr vor allem im unteren Streckenabschnitt ein nahezu fehlerfreies Rennen, spielte ihre Stärken und ihr Skigefühl aus und holte sich so die Medaille. Je näher sie dem Ziel kam, desto schneller wurde sie. Am Ende fehlten ihr nur 2 Zehntelsekunden auf die neue Weltmeisterin auf Corinne Sutter aus der Schweiz. Für Kira Weidle war es das beste Ergebnis in einem Rennen überhaupt. Bisher hatte sie 2 dritte Plätze im Weltcup herausgefahren. Jetzt also Platz 2 bei der WM und damit Silber. Noch vor der großen Mitfavoritin Lara Gut-Berami. Nach Gold im Super-G gab es für die Schweizerin in der Abfahrt Bronze.
Auch von den Biathletinnen gab es heute gute Leistungen. Vielleicht geht es ja jetzt doch noch ein bisschen bergauf bei der Weltmeisterschaft für das deutsche Team, nachdem es so desaströs begonnen hatte. Heute im Sprint war vor allem Denise Herrmann stark beim Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff. Philipp Weißkirch.
Sie war sehr nah dran am Podest und damit auch an einer Medaille. Nur 8 Sekunden fehlten Denise Herrmann zu Bronze und so wurde es der undankbare 4. Platz für die Sechsin. Es waren gar nicht mal so leichte Windbedingungen auf der sonnengefluteten Pokljuka, aber Herrmann machte ihren Job gut. Nur ein Schießfehler, dazu die 4. beste Laufzeit. Damit war Herrmann absolut zufrieden und trotzdem mischte sich in die Gefühlslage auch eine klitzekleine Portion Ärger.
Es ist grundsätzlich mal mein bestes Sprintergebnis und auch mein bestes Schießergebnis dieses Jahr im Sprint, aber das ist natürlich schön, dass in der WM abrufen zu können. Ich war auch von der Aufregung her, konnte das wirklich gut in Fokussierung ummünzen. Aber natürlich, Vierer beim Großereignis wäre auch schon gerne aufs Podium gelaufen.
Franziska Preuß wurde 8. Vanessa Hinz landete auf Rang 12. Das konnte sich wirklich sehen lassen. Damit ist der Start für die deutschen Frauen in diese WM gelungen. Sie können mit Optimismus in die nächsten Rennen gehen. Im anstehenden Verfolger haben Herrmann und Co. beste Chancen, vorne mitzumischen. Genauso wie die Norwegerin Tiril Eckhoff. Die hat sich heute den Titel im Sprint geschnappt.
Und in Altenberg in Thüringen findet gerade die Bob- und Skeleton-WM statt. Die Bobfahrerinnen und Fahrer müssen für die endgültigen Ergebnisse noch bis morgen warten, aber die Skeletonis waren erfolgreich. Philipp Hofmeister.
Der Ton für einen weiteren erfolgreichen deutschen WM-Tag in Altenberg war schon früh gesetzt, mit dem Doppelsieg der Skeletonis am Vormittag. In ihrem 3. und letzten Wettbewerb holten die kopfüber ins Tal rasenden Schlittenkünstler das 3. Gold für Deutschland. Tina Herrmann und Christopher Grothehr triumphierten nach ihren Erfolgen im Einzel auch gemeinsam im Team-Mixed-Event. Silber ging an das 2. deutsche Duo Jacqueline Lölling und Alexander Gassner. Im Bobwing zum Abschluss dann nochmal Doppelgold. Topfavorit und Rekordpilot Francesco Friedrich liegt im Viererbob erwartungsgemäß vorn. Johannes Lochner lauert auf dem Bronzeplatz. Bei der Monobob-Premiere der Frauen fuhr Lokalmatadorin Stefanie Schneider aus Oberwiesenthal in den ersten beiden Läufen auch zu ihrer eigenen Überraschung am schnellsten. Teamkollegin Laura Nolte hofft als 3. auf eine Medaille.
Die großen Erfolge der deutschen Eisschnellläufer sind längst vorbei. Auch heute bei der Weltmeisterschaft in Heerenveen war das kein guter Tag für das deutsche Team. Holger Gerska.
Ausgerechnet das wichtigste Saisonrennen war das schlechteste für die beiden deutschen Sprinter Joel Dufter und Nico Ihle. Joel Dufter gehörte nach den bisherigen Saisonleistungen zu den Medaillenkandidaten, aber für den Inzeller ging ziemlich viel schief. Erst die Auslosung auf die ungeliebte Außenbahn, dann 2 Fehlstarts seines Gegners Thomas Krol. Der niederländische Topfavorit wurde disqualifiziert und damit musste Joel Dufter allein laufen, ohne Orientierung und ohne Windschatten. Letztlich auf Platz 13 eine einzige Enttäuschung. Der von einer Sturzverletzung gehandicapte Nico Ihle landete noch weiter hinten. Im Massenstartrennen schaffte Claudia Pechstein zunächst mit einem taktisch klugen Halbfinallauf den Einzug ins Finale und dort dann mit einem Punktgewinn bei einem Zwischensprint Platz 9.
Und die deutschen Skispringer sind beim WM-Härtetest im polnischen Zakopane erstmals in dieser Saison ohne Top-10-Ergebnis geblieben. Weltmeister Markus Eisenbichler und Pius Paschke waren punktgleich auf Rang 14 und damit die besten Deutschen. Ryoyo Kobayashi aus Japan siegte heute, der erste Saisonsieg für ihn. Und das war Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend.